Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die neue Ulmer Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolu, die insgesamt 8 Monate in der Türkei inhaftiert war und seit einem knappen Jahr wieder in Deutschland ist, ist heute Vormittag unser Gast. Guten Morgen erstmal.
Guten
herzlich
Morgen.
Willkommen.
Vielen Dank.
Wie geht's Ihnen?
Gut, danke schön.
Wie ist Ihre juristische Situation aktuell?
Aktuell läuft ein Verfahren gegen mich wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Dieses Verfahren läuft aber schon seit April 2017, seit dem Tag meiner Inhaftierung. Und es hat sich noch gar nichts getan. Der Prozess wird immer wieder vertagt.
Ja, ich habe gelesen, Oktober, ein
jetzt,
neuer Verhandlungstermin.
Genau. Also es ist leider so, dass diese juristischen Angelegenheiten der Türkei sehr lahm laufen. Also haben wir jetzt einen Termin erst nach 5 Monaten wieder.
Okay, werden Sie da hinfahren oder ist Ihnen das auch als deutsche Staatsbürgerin, die Sie sind, zu riskant?
Natürlich ist es für jeden riskant, eigentlich in die Türkei einzureisen. Für mich ist das Risiko höher, weil ich auch jetzt ein Buch über diese staatliche Gewalt geschrieben habe. Aber ich wäge es immer wieder ab, wirklich. Vor jedem Prozess bespreche ich das mit meinen Anwälten und dann entscheiden wir.
Das Ganze ist in Ihrem Fall ja auch eine Art Familienproblem, weil Ihr Mann ein paar Wochen vor Ihnen in der Türkei verhaftet worden ist, auch im Gefängnis saß, jetzt aktuell wieder in Deutschland ist und aber zwischenzeitlich immer mal wieder in die Türkei geflogen ist.
Ja,
warum?
Mein Mann ist zu jedem Prozess gefahren, weil wir als Familie immer gesagt haben, wir wollen an den Prozessen teilnehmen. Es ist uns wichtig, dabei zu sein, nicht weil wir von einer türkischen Rechtsstaatlichkeit ausgehen, sondern weil wir einfach nicht wollen, dass diese Willkür ohne uns, ohne Beaufsichtigung, ohne Beobachtung weiterführt. Denn dann kann viel mehr passieren und wir wollen einfach ihnen auf die Finger schauen. Deswegen hat sich bisher immer mein Mann aufgeopfert. Doch zuletzt wurde ihm eben auch der Pass abgenommen und wir haben viele Behördengänge gehabt, bis wir diesen Pass zurückbekommen haben.
Dann gibt es noch Ihren inzwischen 4,5 Jahre alten Sohn Serkan, der sehr viel aushalten musste in seinen jungen Jahren. Also die Verhaftung der Mutter, da war er 2. Dann hatten Sie ihn ein paar Monate im Gefängnis. Jetzt wieder Neu-Ulm. Aktuell ist er, glaube ich, im Kindergarten.
Ja, er ist im Kindergarten, genau.
Hat er das alles psychisch gut überstanden? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, die erste Zeit war sehr schwer, weil er dachte, ich habe ihn verlassen. Und da sind natürlich Trennungsängste und andere Symptome aufgetaucht. Die sind in der Türkei auch nicht verschwunden. Wir haben es eigentlich jede Nacht gespürt, wenn er unruhig geschlafen hat. Er hat sich einfach nicht mehr sicher gefühlt, genau wie wir. Also ich denke, viele Menschen schlafen nachts unruhig, wenn sie in der Türkei sind und wissen, dass die Türkei berühmt für ihre Nachtrazzien sind.
Okay.
Aber seit wir in Deutschland sind, ist eigentlich Serkan sehr wohl, gesund und fröhlich. Ich glaube, er hat einfach diese Sicherheit wieder gewonnen.
Spricht er drüber?
Nein, gar nicht mehr eigentlich. Okay. Ich glaube, er erinnert sich auch an vieles gar nicht mehr.
Schreckt er manchmal nachts hoch und Sie würden
nicht,
das als Albtraum
nein,
interpretieren?
Also,
nicht.
Wenn, dann sind es diese normalen Nachtschrecken von Kindern in diesem Alter, aber nicht verbunden mit diesem Trauma, was er erlebt hat.
Okay, dieses Trauma kann man datieren. 30. April 2017, 4.30 Uhr, Sie mit dem Kind allein in Ihrer Wohnung in Istanbul. Was ist dann passiert?
In der Nacht, also um 4:30, glaube ich, war es, habe ich nur noch dumpfe Schläge an der Tür gehört, Geschrei, Männergeschrei vor allem. Und ich dachte, man bricht mir die Tür auf. Ich bin eigentlich total schockiert aus dem Bett gesprungen und bin zur Tür gerannt. Automatisiert wahrscheinlich.
Haben aufgemacht, da standen dann vermummte Männer mit Maschinengewehr.
Ja, es war ziemlich dunkel. Auch die Wohnung war ja noch dunkel. Ich habe gar nicht das Licht angeknipst, sondern bin direkt zur Tür gegangen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war halt Maschinengewehr mit LED-Lichtern und maskierten Männern. Und man kann sich das wirklich so vorstellen wie in einem Actionfilm oder so, wenn so bewaffnete, schwer bewaffnete Menschen mit Soldatenstiefeln in die Wohnung reinplatzen.
Wo war Ihr Kind?
Im Bett noch. Aber er ist relativ früh von diesem Lärm aufgewacht, weil auch nachdem die Tür aufgegangen ist, waren sie nicht ruhig, haben weitergeschrien und haben mich zu Boden gedrückt. Und währenddessen hat mein Sohn eigentlich die Stimmen gehört und ist aufgewacht.
Ja, hat man Ihnen eigentlich irgendwie mitgeteilt, weshalb dieser nächtliche Überfall stattfindet?
Nein, mir wurde weder ein Haftbefehl noch ein Durchsuchungsbefehl gezeigt. Das ist ja eben dieses Erstaunliche und warum ich immer sage, das ist ein Überfall und keine normale Razzia. Weil normalerweise macht man die Tür auf, man kriegt erstmal einen Haftbefehl oder einen Durchsuchungsbefehl unter die Nase gehalten. Aber bei mir haben sie mich direkt auf den Boden geworfen und eben meinen Sohn auch auf diese Weise aufgeweckt. Mhm. Und das Einzige, was mir später gesagt wurde, erst nach 3,5 Stunden Hausdurchsuchung, dass ich mitgenommen werde, weil ein Haftbefehl gegen mich aussteht.
Dieses Mitgenommen werden bedeutet aber gleichzeitig oder bedeutete damals auch die Trennung vom Kind. Das
genau.
Kind dürfen Sie nicht mitnehmen.
Nein, das Kind darf man nicht mitnehmen, hätte ich auch nicht mitgenommen, weil ich nicht wusste, wo ich hingebracht werde, unter welchen Umständen ich dort bleiben werde. Aber mir wurde eben auch nicht gewährt, dass ich meine Anwälte oder meine Familie anrufe. Aha. Und eine Frau allein mit Kind in der Wohnung, natürlich ist die einzige Frage für mich gewesen, was passiert mit meinem Sohn?
Was passierte mit dem Sohn?
Ich musste ihn beim Nachbar zurücklassen, aha, bei einem Nachbar, den ich natürlich kannte, aber nicht so intensiv. Und diesen Nachbar habe ich auch darum gebeten, dass er meine Familie kontaktiert.
Ja. Wie hat das Kind reagiert?
Mein Sohn hat wahrscheinlich auch wegen diesem Schock, den er erlebt hat, nicht sehr viel geweint oder so.
Ja.
Ich habe ihm ganz immer wieder ins Ohr geflüstert, dass er da bleiben muss, dass ich mitgenommen werde, aber dass ich wieder zurückkomme. Und irgendwann hat dann mein Sohn einfach eine Tüte Gummibärchen in die Hand genommen und ist mit dem Nachbar runter.
Später konnten Sie quasi rekonstruieren, was mit dem Sohn in den Wochen darauf passiert ist. Das Kind hat ja überhaupt nicht die Möglichkeit, im Mindesten gehabt, eine solche Situation psychisch zu verarbeiten. Wie ging es ihm da?
Es ging meinem Sohn sehr schlecht, obwohl er gesehen hat, dass ich mitgenommen wurde von maskierten Männern, hat er gedacht, dass ich ihn verlassen habe.
Dass er schuld daran ist, dass Sie ihn verlassen haben.
Genau, dass er etwas verbrochen hat und ich deswegen gegangen bin. Am ersten Tag im Gefängnis, als er zu mir gekommen ist, hat er mich gefragt, Mama, bist du sauer auf mich?
Okay.
Und an dem Tag habe ich eben verstanden, dass er sich die Schuld dafür gegeben hat. Und das, obwohl natürlich, für uns ist es so, du hast doch gesehen, dass ich mitgenommen wurde, aber das Kind konnte einfach gar nicht dieses Bild einräumen. Also er wusste nicht, warum diese Männer in unsere Wohnung gekommen sind, warum sie mich mitgenommen haben.
Nach dem Verständnis des türkischen Staatspräsidenten Erdogan sind Sie, Frau Tolu, eine Terroristin.
Ja,
darüber,
wie viele andere.
Ihre Verhaftung, Frau Tolu, um es nochmal zu sagen, 30. April 2017 in Istanbul, wenige Wochen zuvor ist Ihr Mann verhaftet worden. Was hat man Ihnen beiden damals vorgeworfen?
Anfangs nur Terrorpropaganda. Mhm. Und im Nachhinein sind halt nach dieser Polizeihaft noch Mitgliedschaften einer terroristischen Organisation hinzugekommen.
Ja.
Aber die Beweislage und alles andere zeigt uns einfach, dass vieles an der Nase herausgezogen.
In welcher Terrororganisation hätten Sie denn Mitglied sein sollen?
Also es gibt verschiedene Sachen. Bei mir war es die Marxistisch-Leninistisch-Kommunistische Partei der Türkei.
Ja.
Und bei meinem Mann auch. Aber da kommt halt dann noch die PKK hinzu oder bei anderen dann 2, 3 Organisationen. Und
waren Sie beide denn oder sind Sie beide denn Mitglied dieser marxistisch-leninistisch-kommunistischen
Nicht? Nein, und es gibt auch bei ganz vielen Menschen nicht mal irgendwie ideologisch eine Nähe zu diesen Organisationen. Aber ich glaube, dass die entscheidend ist auch so ein bisschen, wie es in den Kram passt.
Das heißt, Sie und Ihr Mann waren und sind auch nicht Mitglieder der PKK, die
Nein.
ja verboten ist?
Okay. Nein.
Hat man denn Ihnen irgendwelche versucht, Beweise vorzulegen, schriftlicher
Nein,
Art?
Nein, das ist ja das Problem, dass es keine Beweise für irgendetwas gibt, also nicht mal für Terrorpropaganda. Das Einzige, was Sie eben dann sozusagen vorweisen können, ist die Teilnahme an Demonstrationen oder die Teilnahme an verschiedenen Gedenkfeiern oder die Teilnahme an einer Antikorruptionsdemo. Und da sagen Sie dann immer, die Person hat gegen den Staat demonstriert, gegen die Korruptionsaffäre, deswegen ist sie Terroristin.
Das waren aber Veranstaltungen, an denen Sie als Journalistin teilgenommen
Manche,
haben, um darüber zu berichten?
Manche, nicht alle. Ich privat nehme natürlich auch an Frauendemonstrationen teil oder an Demonstrationen, wo ich denke, dass ich als Mensch einfach auch dabei sein muss.
Ja, in der Türkei?
Ja, in der Türkei.
Waren das verbotene Demonstrationen?
Nein, die waren alle vom Gouverneur und auch von der Polizei genehmigt.
Ja.
Die Polizei hat ja selber diese Demonstration beaufsichtigt, aufgenommen mit der Kamera, nicht aufgelöst. Und das ist ja das, was wir immer auch vor Gericht sagen. Wenn diese Demonstrationen terroristische Demonstrationen gewesen wären, hätte der Staat nicht sofort eingreifen müssen? Warum greift der Staat erst nach 3, 4 Jahren ein? Weil alles, was mir die Vorwürfe sind von vor 4 Jahren.
Aha.
Und dann wundert es mich, dass man 4 Jahre wartet.
Also sowas. Sie beide, Sie und Ihr Mann sind ja nicht die einzigen in der Türkei, die mit solchen Vorwürfen konfrontiert wurden. Ich vermute, Sie haben sich auch über die Anwälte informiert, wie die Stimmung im Land ist und auf welche Art und Weise das Regime versucht, gegen seine Gegner oder gegen seine vermeintlichen Gegner vorzugehen?
Ja, natürlich. Also wir haben ja ganz viele Beispiele vorher schon gehabt. Also dass zum Beispiel die Mitarbeiter und Journalisten von Cumhuriyet auch mit einer Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation angeklagt werden. Und da gibt es natürlich Fälle und Beispiele. Und ich glaube, man muss sich das wirklich klar machen, dass es Menschen gibt, die mit der Mitgliedschaft in der PKK und in der Fethullah Gülen-Bewegung. Das sind ideologisch 2 verschiedene Richtungen.
Das war dieser uralte Prediger, genau, der im amerikanischen Exil sitzt und von dem es hieß, er hätte da in der Türkei einen Putsch initiiert.
Genau, das ist eigentlich der Freund und Mitläufer von Erdogan gewesen bis 2016, bis ihre Interessen sich eben gespalten haben und anscheinend Fethullah Gülen einen Putschversuch in der Türkei versucht hat.
Ja. Sie selbst haben dann im Gefängnis, in diesem Frauengefängnis, eine Zelle mit wie vielen Mitgefangenen, Frau Tolu?
Anfangs 16, später 24 und kurz vor meiner Entlassung fast 32 Frauen.
Gott. Alles Frauen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren?
Ja, deswegen ist die Zahl auch immer angestiegen, sobald die politische Lage außen in der Außenwelt für sich verschlimmert hat.
Ja, also Ihnen hat man Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Was hat man Ihren Mitgefangenen oder Mitgefangeninnen?
Also
so
die Bandbreite reicht von Putschversuch, Mitgliedschaft, Terrorpropaganda, Volksverhetzung, also eigentlich das ganze Band. Und es gab sehr viele, wo einfach wirklich Mitgliedschaft und Terrorpropaganda schon ganz normal wie Routine auf dem Blatt stand.
Haben Sie körperliche Gewalt erfahren? Sind Sie attackiert worden oder gar gefoltert worden?
Ich habe in der ersten Razzia-Nacht wurde ich auf den Boden gedrückt und meinen Kopf gegen die Fliesen geschlagen. Also das war der erste Moment, wo ich mich eigentlich ein bisschen auch gewundert habe, weil ich wollte eigentlich nur wissen, was mit mir geschehen soll. Im Nachhinein habe ich psychische Folter erfahren im Polizeihaft und das mehrmals. Ich wurde auf illegale Weise eigentlich aus der Zelle rausgezogen und zu einem illegalen Verhör auch gezwungen. Mhm. Sie wissen, dass es ohne Anwalt ist es verboten.
Auch und in der Türkei?
Auch in der Türkei und meinen Anwälten wurde es nicht mitgeteilt und bei diesem Verhör wurde ich immer wieder bedroht. Mhm. Gewaltandrohungen, auch Vergewaltigungsandrohungen. Und das waren auch die schlimmsten Folterversuche. Und danach wurde ich sogar im Frauengefängnis nackt durchsucht, was auch gegen die Würde des Menschen ist und was auch als Folter zählt.
Wann haben Sie dann anwaltliche Unterstützung erfahren?
Ich habe anwaltliche Unterstützung von Tag 1 an gehabt. Aber in Polizeihaft ist es natürlich so, dass die Polizei versucht, sehr viel einzuschränken, dass man nur ganz kurz ein paar Minuten hat, um sich auszutauschen. Aber von Anfang an habe ich eigentlich meine Unterstützung bekommen.
Ist die Situation dann im Frauengefängnis, in das Sie verlegt wurden, besser geworden?
Im Frauengefängnis ist die Situation besser als im Polizeipräsidium. Im Polizeipräsidium ist man wirklich dieser psychischen Tortur immer wieder ausgesetzt, auch Gewalt ausgesetzt. Es gab sehr viele Mithäftlinge, die direkt neben mir auch geschlagen worden sind. Ich habe diese Folter auch gesehen. Aber im Frauengefängnis ist es natürlich so, dass man ein bisschen auch den Wärtern ausgeliefert ist. Also es kommt immer auf die Machtverhältnisse drauf an und man kann aber schon sich gegenseitig unterstützen.
Gab es diese Unterstützung? Gab es sowas wie Solidarität oder ist da letztlich doch jeder auf eigene Rechnung unterwegs gewesen?
Also bei den kriminell inhaftierten Frauen habe ich gemerkt, dass es da schon so ist, dass immer der Mächtigere die Mächtigere gewinnt. Aber bei politischen Gefangenen ist dieses Bewusstsein entwickelt, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil man weiß, dass einem Unrecht angetan wurde. Und diese Solidarität hat uns auch gegenseitig sehr gestärkt und auch unterstützt. Ja.
Dann kam irgendwann Ihr Sohn dazu. Damals 2,5 Jahre alt. Wir haben Ihre Mitgefangenen darauf reagiert?
Meine Mitgefangenen waren erstaunt, dass ich einen Sohn habe, weil alle anderen keine Kinder hatten. Und sie waren eigentlich sehr glücklich und waren von Anfang an immer sehr nervös und wollten sogar, dass ich meinen Sohn zu mir nehme. Ja. Weil sie gesagt haben, also ein 2-jähriges Kind darf nicht alleine bei der Familie bleiben. Das Kind muss bei dir sein. Und deswegen war ich auch voller Hoffnung und Zuversicht, dass es meinem Sohn im Gefängnis gut gehen wird, weil diese Frauen mir einfach diese Zuversicht gegeben haben.
Ging es ihm gut?
Es ging ihm super.
Ja?
Ja, wirklich. Also diese ganze Beschränktheit, dieses ganze Eingesperrtsein an sich und auch, dass er keine Spielzeuge hatte, okay, nicht alles essen konnte, war schlimm. Aber ihm ging es seelisch gut und das war wichtig.
Es hat dann ein Gerichtsverfahren gegeben, inhaftiert insgesamt 8 Monate, dann die Freilassung. Kurz vor Weihnachten 2017, Freilassung, Frau Tolu, bedeutete auch, die Vorwürfe gegen Sie wurden fallen gelassen oder mit welcher Begründung sind Sie freigekommen?
Ich bin mit der Begründung freigekommen, dass der Tatbestand und dass generell die eingesessene Zeit genügen und dass wegen dem, weil der Tatbestand sich ändern kann, dass eine Urhaft nicht mehr nötig ist.
Okay.
Aber dann ist es natürlich interessant, dass mit denselben Vorwürfen, mit derselben Anklageschrift weiterverfahren wird. Also dieser Prozess geht weiter mit denselben Vorwürfen, mit demselben Tatbestand eigentlich.
Und es kommt noch was Entscheidendes dazu, dass mit dieser Freilassung nicht verbunden war die Ausreisemöglichkeit nach Deutschland, sondern Sie mussten in der Türkei bleiben.
Genau, ich wurde erst in dieser Nacht wieder entführt von der Antiterroreinheit, weil sie mich deportieren wollten nach Deutschland, was ja in meinem Sinne gewesen wäre. Aber ich
Abschiebehaft.
Es hieß Abschiebehaft und anschließend eine Abschiebung, aber das geht natürlich nicht, wenn der Richter eine Ausreisesperre verhängt. Da hat man natürlich noch mal gesehen, dass in der Türkei an zwei verschiedenen Strängen gezogen wird. Mhm. Die Exekutive macht, was sie will. Die Justiz wird gar nicht irgendwie angesprochen oder überhaupt ernst genommen. Ja. Und in meinem Fall war das nochmal so ein ganz deutliches Bild, dass man sieht, hier läuft alles schief und ich bin wirklich nur freigekommen, weil der Botschafter mich da rausgeholt hat.
Botschafter Erdmann,
Botschafter Martin Erdmann hat
sehr gekümmert hat.
Und hat sich in dieser Nacht sehr und auch an den anderen Tagen sehr um mich gekümmert und hat in dieser Nacht einfach auf diese Unrechtmäßigkeit, auf diese Willkür hingewiesen und hat gesagt, nein, das lassen wir nicht zu, weil diese Frau wurde freigelassen und hat eine Ausreisesperre. Ihr könnt sie nicht abschieben. Mhm. Und in dieser Nacht bin ich wirklich dank seines Engagements freigekommen.
Wenn wir gerade dabei sind, haben Sie letztlich mit der diplomatischen Vertretung, es gibt ja auch ein Konsulat in Istanbul, das eigentlich für Sie zuständig war, auch mit den politischen Bemühungen dann von Berlin aus, haben Sie da unterm Strich gute Erfahrungen gemacht?
Ja, ich habe generell gute Erfahrungen von Anfang an eigentlich gemacht. Mir wurde am Anfang der Kontakt zu den konsularischen Mitarbeitern verwehrt, 6 Wochen lang insgesamt und anschließend hatte ich dann aber ganz regelmäßig Besuch und meine ganzen Anliegen und auch Informationen sind eigentlich über sie immer weiter vermittelt worden. Und auch nach meiner Freilassung war ich noch fast 8 Monate in der Türkei im Freiluftgefängnis. Und dort haben sie sich auch wirklich immer wieder um mich gekümmert und haben nachgefragt, was sie tun können. Eigentlich habe ich mich wirklich rundum von der deutschen Behörden in der Türkei sehr gut betreut gefühlt.
Was haben Sie dann 8 Monate in diesem türkischen Freilandgefängnis gemacht?
Ja, es ist sehr schwer und vor allem riskant, weil ich nicht mehr arbeiten kann. Wenn ich arbeite, bin ich wieder im Visier des Staates. Und also ich darf nicht arbeiten, aber ich muss mich dort selbst irgendwie finanzieren. Ich bin jeden Tag eigentlich diesem Risiko ausgesetzt, weil ich eben noch in diesem Land bin. Ja. Und es war auch sehr schwer, weil ich wurde weiterhin beobachtet, weiterhin observiert. Immer wieder standen Antiterroreinheiten vor meiner Tür. Und diese Zeit war eigentlich auch vielleicht schlimmer sogar als im Gefängnis.
Im August 2018, also vor einem knappen Jahr, durften Sie dann ausreisen, mit oder ohne Begründung?
Mit Begründung, weil ich habe jeden Monat Einspruch eingereicht gegen die Ausreisesperre. Und nach Monaten haben sie irgendwann gemerkt, ja, also jetzt reicht's, wir lassen sie mal gehen. Und damals hieß es einfach, es besteht keine Fluchtgefahr mehr.
Okay. Sie waren nicht die Einzige, die in der Türkei inhaftiert war als deutsche Staatsbürgerin. Mhm. Deniz Yücel war insgesamt ein Jahr in einem türkischen Gefängnis. Dann gab es noch diesen Peter Steudner. Haben Sie die beiden mal erlebt und kennengelernt?
Ja, ich habe beide einmal getroffen. Peter Steudner habe ich sogar im Bundestag getroffen und habe mich mit ihm ausgetauscht. Ein sehr liebenswürdiger, friedlicher Mensch, der total natürlich schockiert war über diese Inhaftierung, weil es einfach sehr überraschend kam.
Dem man auch Terrorpropaganda vorgeworfen
hat. Ja, das ist ja genau das, dass 80% der Angeklagten wegen Terrorpropaganda oder Mitgliedschaft angeklagt werden. Mhm. Aber ja, wir hatten einmal jeweils Kontakt mit beiden und
Sie haben sehr viel Solidarität erfahren in Neu-Ulm, beginnend mit der eigenen Familie. Dann hat es Aktionen vor Ort gegeben. Es hat, glaube ich, auch bundesweite Aktionen gegeben, die sich für Sie und Ihre Freilassung eingesetzt haben. Haben Sie davon im Gefängnis was mitbekommen?
Im Gefängnis habe ich alles sehr verzögert mitbekommen. Also ich habe schon immer wieder Nachrichten durch die konsularischen Mitarbeiter und durch meine Anwälte erfahren. Aber natürlich erst so 2 Monate später, nachdem etwas geschehen ist. Aber es hat mich natürlich sehr auch umgeworfen, dass meine Schule zum Beispiel, das alte Gymnasium, an dem ich war, plötzlich eine Petition rausgegeben hat, dass meine Lehrerin direkt an den damaligen Außenminister Sigmar Gabriel auch einen Brief geschrieben hat und dieser sogar beantwortet wurde. Also es ist sehr viel geschehen in dieser Zeit und ich habe immer verzögert und immer mit etwas zeitlichem Abstand dann von diesen Aktionen mitbekommen. Es war natürlich aber sehr stärkend für mich.
Das hat Hoffnung und Mut gemacht.
Auf jeden Fall. Also zu wissen, dass man nicht vergessen ist und dass sich Menschen um sie kümmern, um ihre Freilassung kümmern, ist natürlich ein riesen Hoffnungsschimmer gewesen.
Diese Online-Petition, war das Ihre frühere Sportlehrerin?
Genau, meine Sportlehrerin Angelika Lanninger, die dann diese Petition gestartet hat und in wenigen Tagen hatten sie dann über 100.000 Unterschriften und die hat sich dann natürlich vermehrt, diese Unterschriftenaktion.
Wie haben Sie die mediale Berichterstattung und die mediale Unterstützung wahrgenommen?
Ich habe immer wieder Auszüge aus der Presse zusammengefasst bekommen von den konsularischen Mitarbeitern und auch die Pressekonferenzen auf Bundesebene wurden mir immer ausgedruckt mitgebracht. Aber wie gesagt, also ich habe immer einen ganzen Stapel Blätter bekommen und musste sie dann dort lesen, weil ich sie dann nicht mit reinnehmen durfte ins Gefängnis. Von daher war das immer so ein kurzer Auszug. Also ich habe immer viele Sachen überblättert und angeschaut, aber ich habe natürlich gesehen, dass die Öffentlichkeit sehr groß mitgemacht hat, dass das alles berichtet.
Verbunden dann auch mit dem Gefühl, solange über einen berichtet wird, ist nicht alles verloren.
Solange über mich geschrieben wird, bin ich noch da und wissen die Menschen, dass ich in Haft bin, dass ich nicht in dieser Zelle vergessen werde. Und das ist natürlich sehr wichtig für jemanden, der inhaftiert ist.
Wie ist Ihre Familie aus der ganzen Geschichte rausgekommen?
Meine Familie ist sehr froh, aber übervorsichtig natürlich. Inzwischen ist es so, dass sie viel, viel mehr über die Risiken nachdenken. Die Ängste sind natürlich größer geworden. Weil wenn man einmal so etwas erlebt hat, ist man nicht mehr unbekümmert, sondern nimmt sehr viel mit aus dieser Zeit. Aber wir versuchen das natürlich zusammen auch
zu verarbeiten. Und für Ihren Vater war es natürlich auch eine schwierige Zeit. Sie sind die jüngste Tochter und dann gibt es noch das kleine Enkelkind und dann passiert sowas.
Ja, es war für meinen Vater auch seelisch schwer, weil ich bin die jüngste von den Kindern. Ich habe keine Mutter. Meine Mutter ist verstorben, als ich noch sehr jung war. Und die Angst war einfach, dass sich diese Geschichte wiederholt. Dass ich ohne Mutter aufgewachsen bin und dass mein Sohn wahrscheinlich ohne Mutter aufwachsen muss. Und das hat natürlich die ganze Familie seelisch belastet.
Wir haben einige Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Zunächst mal einige, die Ihnen Respekt zollen für das, was Ihnen widerfahren ist und für die Haltung, die Sie danach gezeigt haben. Dann fragt ein Hörer, ob es wirklich klug ist, als Journalistin, Klammer auf, mit deutscher Staatsbürgerschaft, in die Türkei zu gehen und privat an Demonstrationen dort teilzunehmen. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich sehe es einfach so, ich als Mensch kann an Veranstaltungen teilnehmen, an Demonstrationen teilnehmen.
Die nicht verboten sind,
um die das nicht verboten sind, die legal sind, die auf der Straße stattfinden und auch Vorbeiziehende können ja stehen bleiben und sich diese anschauen. Und sogar, es gibt sogar Fälle, wo eben vorbeiziehende Menschen angeklagt wurden in der Türkei. Aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass man sich für Menschenrechte überall auf der Welt einsetzen muss. Und dass man da sich selbst nicht schon einschränkt. Ja. Denn die Regierungen, die Staaten versuchen ja schon, die Menschen einzuschüchtern. Und wenn man so selbst sich schon zensiert, dann finde ich das auch nicht richtig. Daher, ich als Mensch kann überall auf der Welt an Veranstaltungen teilnehmen.
Die Verfolgung von Journalisten in der Türkei fangen wir an mit einer zumindest teilweise guten Nachricht. 2 Kolleginnen von Ihnen sind freigelassen worden, jetzt aktuell.
Ja, es gibt hin und wieder Freilassungen, die aber natürlich mit Auflagen verbunden sind und wo auch der Prozess weitergeht. Diese 2 Kolleginnen waren 14 Monate inhaftiert für Tweets und Postings, die sie im sozialen Medien abgelegt haben. Aber sie haben auch jetzt einen Hausarrest bekommen. Und das ist natürlich schlimm, weil...
Hausarrest heißt Fußfessel?
Fußfessel und die Wohnung wird eigentlich zur Gefängniszelle. Also man darf die Wohnung nicht verlassen. das sind halt diese Auflagen, die eigentlich das Leben auch nicht erleichtern.
Wobei es immer noch besser ist, in der eigenen Wohnung gefangen zu sein, als in einer Haftzelle mit irgendwelchen unbekannten Menschen eingesperrt
zu sein. Ja, vermutlich müssen wir heutzutage dankbar sein, dass man wenigstens in der Wohnung noch bleiben darf.
Ich habe gelesen, etwas mehr als 140 Journalistinnen und Journalisten in der Türkei sind in Haft. Halten Sie das für eine korrekte Zahl?
Die Zahl ist vielleicht etwas höher, weil viele Journalisten und Journalistinnen nicht wegen ihrer journalistischen Tätigkeit allein, sondern auch wegen ihrer politischen Haltung eingesperrt werden. Und die werden dann meistens nicht in diese Zahl mit reingenommen. Aber man muss generell auch sagen und vielleicht auch betonen, dass 70.000 Studierende in den türkischen Gefängnissen sind. Und das ist ja auch eine enorme Zahl. Also es gibt nicht nur Journalisten, wo ich eigentlich immer meinen Schwerpunkt habe, es gibt Anwälte, Ärzte und ganz viele Akademiker, die einfach nur einen Friedensaufruf unterzeichnet haben.
Wissenschaftler.
Und das ist eben diese Lage, die das ganze Bild eigentlich auch komplett macht.
Ja, ansonsten haben Sie in Ihrer Gefängniszelle in Istanbul auch eine Frau kennengelernt, die eine Journalistenkollegin kennengelernt, die seit 15 Jahren in Haft ist und noch 15 Jahre vor sich hat.
Ja, es ist eine Journalistin, die selbst von internationalen journalistischen Organisationen als längst inhaftierte Journalistin eingestuft wird, weil sie noch 15 Jahre zu sitzen hat. Und sie ist eigentlich nicht die Einzige. Sie ist zwar die Einzige, die schon so lang einsitzt, aber wir erinnern uns an Nazlı Ilıcak, die auch zu einer lebenslang erschwerten Haftstrafe verurteilt wurde. Und wenn die nicht freikommt, wird sie auch 30 Jahre sitzen.
Die mit den 30 Jahren, wie geht es dieser Frau?
Diese Frau ist eine sehr fröhliche, lebenslustige Frau, was man eigentlich vielleicht nicht denkt. Aber sie hat sich eben damit abgefunden, mit dieser politischen Lage in der Türkei und bereitet sich auf den Tag ihrer Freilassung vor.
Sie sind im August des Jahres 2018, also vor einem knappen Jahr, freigekommen, durften aus der Türkei wieder nach Deutschland einreisen, letztlich ihr Heimatland, weil Sie ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben seit dem Jahr 2007. Der Bundespräsident hat Sie empfangen. Wie war das?
Ja, sehr, sehr schön, weil ich das erste Mal auch direkt Kontakt hatte zu so einer hohen Instanz und eigentlich mein eigenes Anliegen erzählen konnte.
Wie hat er reagiert?
Er hat sehr aufmerksam zugehört. Er war interessiert an allem, was ich erlebt habe und wollte sich eigentlich auch direkt von einer betroffenen Person her informieren.
Ja. Ansonsten haben Sie auch mit Politikern insofern Erfahrungen gemacht, als manche von denen Bundestagsabgeordnete beispielsweise bei ihrem Prozess in der Türkei waren?
Genau, von Anfang an waren Frau Heike Hensel von den Linken und Margit Stump von den Grünen als Prozessbeobachterin bei meinem Prozess und verfolgen auch weiterhin meine Prozesse. Von daher hatte ich auch mit Staatssekretär Michael Roth Kontakt in der Türkei oder mit Herr von Marschall, der direkt im Kanzleramt sitzt. Also immer wieder gab es schon Kontakt, wenn Politiker in der Türkei waren, haben sie mich empfangen oder wenn ich in Deutschland bin, wurde ich eingeladen. Also dieser Kontakt war
immer da. Also Sie haben da auch von Seiten der Politik aus Ihrer Sicht Unterstützung erfahren?
Ja, vielleicht habe ich es auch eingefordert und auch herausgefordert, aber es ist natürlich trotzdem immer wieder gut zu wissen, dass sich Menschen für verschiedene Themen auch interessieren, die uns betreffen.
Ja. Wie sehen Sie Ihre eigene persönliche Zukunft in allererster Linie in Deutschland?
Meine persönliche Zukunft, mein einziges Ziel ist einfach ein normales Leben in meiner Heimat zu führen. Meine Heimat nicht, weil ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, sondern weil ich primär hier aufgewachsen bin. Ich bin hier geboren im Süden und ich würde auch gern in meiner Region arbeiten, ganz normales Familienleben führen und das habe ich auch bisher gemacht und werde es auch in Zukunft hoffentlich machen.
Wie sehen Sie die Zukunft der Türkei?
Die Zukunft der Türkei ist heute ja düster. Wir erleben schwere Zeiten, vor allem die Bevölkerung, die dort leben muss. Aber ich bin zuversichtlich, voller Hoffnung, weil ich denke, dass die Menschen, die dort eben weiterhin für Demokratie und Freiheit kämpfen, nicht loslassen werden, dass sie ihr Land wieder in ein demokratisches Land verwandeln werden. Es sind harte Zeiten, vielleicht werden die Zeiten auch noch düsterer in Zukunft, aber nach jeder Düsternis bricht der Sonnenaufgang wieder an und ich denke, dass es dann auch wieder schöne Tage geben wird in der Türkei.
Kann es sein, dass das System Erdogan dann am ehesten auf dem Prüfstand steht, wenn die Wirtschaft abschmiert?
Ja, leider ist es so, dass viele Alleinherrschaften, Diktaturen durch wirtschaftliche Niederlagen zerbrechen. Leider nicht anhand dieser Menschenrechtsverletzungen, die in der Türkei vor sich gehen. Aber Wirtschaft ist natürlich ein wichtiger Faktor, der viele Regierungen und Herrschaften am Leben hält. Und wenn die wirtschaftliche Lage zerbricht, dann ist es eher der Fall, dass die Regierung dann nicht mehr standhalten kann in der Türkei.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Eins gehört.